Ja, ich bin so dankbar für die Worte, die wir schon gehört haben von Manuel. Was für eine tiefe Wahrheit, dass Gottes Regeln ohne Ausnahme sind. Warum ist das so? Warum sind Gottes Regeln ohne Ausnahmen? Weil er Gott ist. Und stellt euch vor, es wäre so, wie bei uns Menschen. Jede Regel hat ihre Ausnahmen. Wir könnten das Wort Gottes lesen und müssten dauernd denken, vielleicht dann in der Realität wird es dann doch etwas anders sein. Vielleicht sind da doch dann gewisse Ausnahmen. Wir könnten uns auf nichts verlassen. Und jetzt haben wir dieses Wort, diese Offenbarung Gottes, das Reden Gottes und können uns hundertprozentig darauf verlassen. Es wird alles genau so kommen. Es wird alles sich so erfüllen. Seine Verheißungen werden sich erfüllen. Die Tragik ist nur, dass sich in vielen Situationen Verheißungen hätten erfüllen können, wenn, wenn. Und dann wissen wir, woran es liegt. Wenn wir einmal sagen müssen, hier und da haben sich Gottes Verheißungen nicht erfüllt. Es war nicht sein Wort, es war die Seite des Menschen. Denn Gott ist kein Computer, er ist keine Maschine. Er ist Gott über allem. Und ihm gehört alle Beugung, Niederwerfung, Demütigung und das Tun nach seinem Willen und nicht nach meinem. Und wenn wir meinen, wir könnten ihn einmal anklagen, dass er seine Verheißungen nicht erfüllt haben. Und wir haben unseren eigenen Willen gelebt in unserem Leben. Dann täuschen wir uns. Nicht Gott wird einmal schuldig sein. Und darum spricht er so intensiv zu uns, weil er genau das nicht will. Er will nicht, dass auch nur ein einziges unter uns verloren geht. Darum kommt er noch nicht zurück. Aber auch das wird ein Ende haben. Es kommt die Zeit, da keine Veränderung mehr möglich ist. Und darum lesen wir auch dieses Lukas-Evangelium, das Nachfolge-Evangelium, das Jüngerschafts-Evangelium. Darum sehen wir das Beispiel der Jünger, was in ihrem Leben nötig war, damit wir verstehen können, dass das genau gleiche auch für uns gilt. Und so wollen wir heute weiterfahren im Kapitel 9, Lukas 9. Nach diesem letzten Abschnitt, wo wir wirklich diese große Tragik gesehen haben, wo sich offenbart hat, was in den Herzen der Jünger noch war, geht es heute weiter und es geht weiter. Wir dürfen weiter teilhaben und sehen, wie der Herr seine Jünger schult, wie er sie prägt. Diese intensive Prägung, die diese Männer in der Gegenwart des menschgewordenen Sohnes Gottes haben durften, diese Jüngerschaftsschulung, die sie erleben durften. Es war eine Ausbildung, es war eine Prägung zu entschlossener Nachfolge. Wisst ihr, entschlossene Nachfolge kommt bei den allerwenigsten von heute auf morgen oder in einem Augenblick oder bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Dann ist sofort in jedem Bereich entschlossene Nachfolge vorhanden. Das ist bei den allerwenigsten Menschen so. Ich kenne niemanden unter uns, wo man das sagen könnte. Kaum war er bekehrt, war auf der ganzen Linie entschlossene, feste, unerschütterliche Nachfolge da. Weil wir gehen durch diese Prägung und Schulung unseres Herrn, wie eben die Jünger auch. Und darum ist es so wertvoll, dass wir lesen können, wie es bei ihnen war, dass wir so viel davon lernen können. Und das ist in diesem Vers 41. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, dass der Herr seinen Jüngern sagt. Da kommt wirklich diese Tragik ans Licht. Und es gilt auch für uns. Wir als seine Jünger sind noch so oft ungläubig oder kleingläubig und verkehrt. Zuerst in unserem Denken oder ich muss sagen, noch zuerster in unserem Herzen. Und das führt zu einem verkehrten Denken in unseren Gedanken und dann zu einem verkehrten Handeln. Und darum geht jetzt auch ab Vers 43 die Erziehung der Jünger weiter. Sogleich geht es weiter. Mehr und mehr von ihrem fleischlichen, falschen Denken kommt ans Licht. Und das ist gut so. Wie gut ist es, dass unser Herr, wenn er mit uns arbeitet, dass er genauso vorgeht. Es kommt zuerst all dieses Verkehrte ans Licht. Es ist gut so, wenn das der Fall ist. Denn nur als die Jünger ihr falsches Denken erkannten, zugaben und verurteilten, als das, was es war, eben falsch, menschlich gedacht, nur dann konnte der Herr Jesus helfen. Erst dann kann der Herr auch bei dir und bei mir helfen, verändern, verändern. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich so sehr im Moment. Dieses Thema der Metamorphose. Metamorphose, das ist ein biblisches Thema. Das ist nichts anderes als das normale Christenleben. Ist eine Metamorphose, eine Verwandlung. Das war, was die Jünger erlebt haben. Sie wurden mehr und mehr verwandelt durch die Gegenwart, durch das Wirken des Herrn, später durch das Wort Gottes, durch das Leben in dieser Welt, verwandelt in das Wesen, in das Bild ihres Herrn, verwandelt. Das ist Christsein. Christsein heißt nichts anderes als Metamorphose, Verwandlung in das Bild Jesu Christi. Das ist Christsein. Ist das bei dir so? Ist es bei mir so? Wir lesen ab Vers 43, ich lese die Verse 43 bis 46. Es erstaunten aber alle über die große Macht Gottes. Als sich nun alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Und jetzt kommt der Vers, der heute ganz zentral sein wird. Vers 45. Ganz zentral in diesem Abschnitt. Sie aber verstanden das Wort nicht. Und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Ja, die Jüngerschaft geht weiter bei den Jüngern. Die große Macht Gottes, was war passiert vorher? Dieser gequälte Junge wurde befreit von Satan, von einem bösartigen, finsteren, unreinen Geist. Einfach durch das Wort Jesu. Durch den Befehl Jesu Christi musste er ausfahren und er war geheilt von einer Sekunde auf die andere. Die große Macht Gottes. Wir haben das in einer ähnlichen Situation schon gelesen. Kapitel 4, Vers 36. Und ein Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren? Wie staunten die Menschen? Wie werden sie einmal staunen über die große Macht Gottes? Und wie haben wir allen Grund zu staunen über die große Macht Gottes? Er steht über jeder Situation. Und er ist voller Mitleid und Erbarmen. Und er hilft uns so gern. Er hilft uns so gern, wenn wir uns nach seinem Willen sehnen. Er hilft uns so gern, wenn wir uns nach seinem Willen sehnen. Die große Macht Gottes wird sich da entfalten. Und jetzt hier in unserem Bericht, genau in diesem Moment, als dieses alles so ergreifend war, so beeindruckend war und als so klar wurde für jedermann dort, was wurde klar? Dass Jesus der erwartete Messias ist. Es wurde sonnenklar in diesem Moment. Er ist es. Leute, jetzt müssen wir ihn nur noch zum König machen. Jetzt. Und genau in diesem Moment sagt der Herr diese wiederum völlig unverständlichen Worte. Und er leitet sie ein mit dieser Bemerkung: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Wisst ihr, das sagt er uns jedes Mal, wenn er zu uns spricht in seinem Wort. Das gilt jedes Mal. Wenn wir hören, was Gott sagt, dann gilt diese Aufforderung: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Was heißt das? Worte hineindringen lassen. Das heißt, nehmt sein Wort an. Nehmt es an und lasst es wirken. Wenn etwas eindringt, eindringen kann, kann es dort drin seine Wirkung entfalten. Wenn wir das nicht wollen, dann lassen wir sein Wort nicht eindringen. Ist ganz einfach. Das ist so einfach für den Menschen. Er kann die intensivste Predigt hören. Er kann die klarsten Worte hören. Er kann ganz einfach den Schalter stellen. Nicht eindringen lassen. Es wird keine Wirkung haben. Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Wie hören wir, wenn wir Gottes Wort hören oder lesen? Denken wir nach darüber? Oder ist die Zeit so intensiv, wir sind so abgelenkt und sofort wieder weg? 10 Minuten später hätten wir größte Mühe, überhaupt zu formulieren, was wir gelesen oder gehört haben. Ist das das Wort in die Ohren dringen lassen? Nein. Nachdenken über sein Wort. es wirken lassen in uns, seinem Wort Recht geben. Und was sagt denn der Herr Jesus? Er sagt ja gar nicht viel. Er sagt, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Den Jüngern war es glasklar, wenn er meinte, von wem er sprach. Sie wussten, dass er von sich selber sprach. Und er sagt, ich werde in die Hände der Menschen ausgeliefert. Und sie erinnerten sich sofort, dass vor kurzer Zeit er da etwas ganz Ähnliches gesagt hatte. Und es beunruhigte sie innerlich, weil sie erinnerten sich, dass es dort noch viel klarer tönte, was mit ihm passieren wird. Kapitel 9, 22. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das beunruhigte sie. Jetzt kommt wieder so etwas in diesem Moment, wo allen klar ist, das ist der Messias. In unserer Unterdrückung hat er uns heimgesucht. Er ist da. Seine Macht beweist er vor unseren Augen. Und dann so etwas. Vers 45. Sie aber verstanden das Wort nicht. Und es war vor ihnen verborgen, so dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn wegen dieses Wortes zu fragen. Hier geht leider die Tragik vom letzten Abschnitt weiter. Und doch ist es gut, dass es ans Licht kommt. Der Kleinglaube, das fleischliche Denken, dieses verkehrte Denken bestimmte die Jünger immer noch. Sie konnten nicht verstehen, was der Herr sagen wollte. Und ich möchte fragen, warum? Warum steht hier, sie verstanden das Wort nicht? Warum? Was meint ihr? Warum verstanden sie es nicht? Er sagt es schon zum zweiten Mal. Was könnte ein Grund sein?
Sie hatten nicht genügend Informationen über den gesamten Heilsplan zu der Zeit.
Es mag vielleicht ein Faktor gewesen sein, können wir nicht beweisen. Bin ich mir nicht sicher, dass das der Grund war. Weil der Herr Jesus hat sich klar und deutlich ausgedrückt, was mit ihm sein wird. Ja, das geht genau in diese Richtung. Sie hatten eine andere Erwartung, hat Dieter gesagt. Sie konnten nicht verstehen. Das denkt doch an uns selber. Denken wir an uns selber. Weil sie nicht verstehen wollten. Weil sie nicht verstehen wollten. Das sicher nicht. Das sicher nicht. Sie hatten eine ganz andere Erwartung. Nein, das war Bahnhof. Das verstehen wir nicht, Herr, was du hier sagst. Weil sie nicht verstehen wollten. Sie waren noch so sehr in ihrem fleischlichen, menschlichen Denken verhaftet. Und eben sie wollten etwas anderes. Was wollten sie? Ihr Meister. Ihr Meister. Als Messias-König auf dem Thron Israels sehen. Und zwar sofort. Zwar sofort. Hat das irgendetwas mit dem zu tun, was der Herr Jesus sagte, was sie hätten verstehen sollen? Nichts hat es damit zu tun. Es war jetzt völlig anderes. Lernen wir daraus, seien wir vorsichtig, schräg über die Jünger zu denken. Wenden wir das auf unser Leben an, denn es ist für uns geschrieben. Wenn wir uns im eigenen Denken nur bewegen, im eigenen menschlichen Denken und Wollen, das gehört ja immer zusammen. Wir wollen das, was wir denken. Und wir denken das, was wir wollen. Und wenn wir uns nur im eigenen Denken und Wollen bewegen, und jetzt kommt eine tragische geistliche Wahrheit, werden wir das Wort Gottes nicht verstehen. Werden wir das Wort Gottes nicht verstehen, wirklich. Es bleibt uns verborgen. Und es kann kaum irgendeine Wirkung an uns haben. Wir lassen es nicht eindringen und die Wirkung entfalten. Denn das, was wir hören, meinen wir, ist für uns nicht gut. Es ist nicht, nein, das ist nicht da. Ich weiß doch, was gut wäre für mich. Das will ich nicht. Dann verschließen wir unsere Ohren und haften weiter in unserem eigenen Denken und Wollen. Und dann lesen wir wieder das Wort und es sagt uns nichts oder nicht viel. Nicht Gott verhüllt sein Wort vor uns. Er hat ganz andere Absichten. Er hat sich klar offenbart und geredet. Nein, unser Eigenwille, unser Unglaube verhüllt sein Wort vor uns. Was gibt es Wertvolleres, Schöneres, als die Bibel zu nehmen, zum Beispiel zu Hause? Und sie aufzuschlagen. Und kaum ist sie geöffnet. Und wir beginnen zu lesen. Da redet und redet und redet das Wort. Kennst du das? Kaum öffnest du die Bibel, redet und redet es zu unserem Herzen, nicht einfach zum Intellekt. Zu unserem Herzen. Redet das Wort. Und sogar unser Empfinden wird erquickt. Unser innerer Zustand verändert sich, wird durch und durch erquickt. Unser Denken verändert sich. Und unser Fühlen verändert sich. Das ist die Realität der Schrift, ihr Lieben. Das ist die Realität des Wortes Gottes, seiner Wirkung an einem zugewendeten Herzen ihm gegenüber. Ein Reichtum über alle Maßen. Aber hier bei unseren Jüngern, was war das Problem? Ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Wünsche. Sie waren so stark und massiv, dass sie blind und taub waren für Gottes wunderbare Reden und für Gottes wunderbare Wege, blind für Gottes Wege. Und sie hatten sogar Angst zu fragen. Und ich kann euch sagen, warum sie Angst hatten. Sie fürchteten nicht, das zu hören, was sie hören wollten. Darum hatten sie Angst zu fragen nach diesem Wort. Sie ahnten innerlich, wir würden nicht das hören, was wir hören wollen. Das ist uns ja noch nie so gegangen, oder? Das kennen wir überhaupt nicht. Angst, für etwas zu beten, aus Furcht, er könnte es anders meinen oder anders erfüllen, als wir wollen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Der Herr möchte alle unsere Wünsche erfüllen. Der Herr möchte alle unsere Wünsche erfüllen. Das ist biblische Wahrheit. Er möchte uns auf seinen Wegen führen. Er möchte uns auf seine grüne Weide bringen, dass wir essen und satt werden, wo wir uns wohlfühlen dürfen. Wir predigen nicht das Wohlfühlevangelium, das wissen wir alle. Aber es gibt ein Wohlfühlen, das der Herr für uns bereit hat, das er für jeden von uns möchte, dass wir uns wohlfühlen. Was haben wir denn eben gesungen? Mir ist wohl. Mir ist wohl in dem Herrn. Er möchte, dass wir uns wohlfühlen in seinem Willen. In seinem Willen. Im Frieden. Hast du dich kürzlich so gefühlt? Wohlgefühlt. Im Willen Gottes, wohlgefühlt in seinem Frieden geborgen, nahe bei ihm. Auch das ist normales Leben als Christ. Und die Schrift sagt uns, dass er alle unsere Wünsche kennt. Er kennt sogar alle unsere Regungen, unsere Gefühlsregungen. Er kennt jedes Gefühl, das wir haben, von Ferne, jeden Gedanken. Und er will uns genau das geben, was für uns ziemlich gut ist. Oder was ein bisschen besser wäre als das, was wir jetzt haben. Nein, er will uns genau das geben, was für uns am besten ist. Am besten. Das ist biblische Wahrheit. Er will uns richtig führen in unserem Leben. Er beruft uns an den richtigen Platz. Das ist auch etwas, wo ich mich sehr beschäftigt im Moment, das Thema Gottes Berufung. Und es gibt kein wiedergeborenes Kind Gottes, das keine Berufung hat von Gott. Das Gott nicht beruft in einen bestimmten Platz, zu einem bestimmten Dienst, zu einem erfüllten Leben im Dienst für ihn. Niemand von uns ist nicht berufen. Aber er beruft uns an den richtigen Platz. An den Dienst, in den Dienst für ihn, wie er es gehabt hat, gewählt hat. Und zwar dort, wo wir diese tiefe Zufriedenheit dann finden können. Aber es ist klar, es gibt eine Grundvoraussetzung, dass wir auch wirklich dort uns befinden. Wir müssen ihn machen lassen. Wir müssen ihn machen lassen. Stellt euch vor, es ist so einfach. Wenn ich jetzt sagen würde, es gibt aber eine Voraussetzung, dass wir an diesem Ort, wo es am besten ist für uns, wo wir am zufriedensten sind, wo wir wahres Glück finden. Wenn ich jetzt sagen müsste, aber es gibt Bedingungen. Wir müssen dieses und jenes und das dritte und das zehnte tun und das erreichen. Und dann sollten wir das noch schaffen. Und dann können wir vielleicht an diesen Platz gelangen. Was müssen wir tun? Ihn machen lassen. Aufhören, selber zu tun. Aufhören, unsere eigenen kleinen, verdrehten, so uns so wichtig und groß scheinenden Wünsche zu verfolgen. Wow, wenn wir mit seinen Wünschen erfüllt werden könnten. Wenn wir mit Gottes Wünschen erfüllt werden könnten, würde sich jeder dieser Wunsch erfüllen. Jeder würde sich erfüllen. Wenn wir das Gefühl haben, dass sich nichts in unserem Leben bewegt, habt ihr das auch schon mal gehabt? Das Gefühl, es bewegt sich nichts in meinem Leben. Gott hört nicht. Er handelt nicht. Es funktioniert nicht bei mir. So kann es sein, dass wir so sehr auf unsere Vorstellungen und Wünsche fixiert sind, dass wir ihn gar nicht machen lassen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das Problem ist. Dass wir so sehr auf unsere eigenen Vorstellungen fixiert sind und wir lassen ihn nicht machen. Sein Wirken wollen wir gar nicht, weil es kommt in Konflikt mit unserem Wollen. Dabei könnte unser Leben so reich sein. Er könnte es so beschenken mit Erfüllung, mit Friede, mit Frucht, und zwar bleibender, ewiger Frucht und Freude. Wenn wir ihn würden machen lassen. Es ist ja schier unfassbar, was der Herr uns verspricht in seinem Wort. Wir wollen diese bekannte Stelle noch aufschlagen. Psalm 37. Die Zeit fliegt so schnell. Psalm 37, Vers 4 und 5. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Viel schöner übersetzt bei Luther, so wird er es wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es wohl machen. Genau das ist es. Vollkommen wird er es machen. Es wird der beste Platz sein. Es wird das Beste sein für dein Leben. So wird er es wohl machen. Nicht nur vollbringen, schon vollenden, vollkommen machen, aber wohl machen. Es wäre nicht besser zu machen. Was für eine Verheißung ist das? Gottes Führen und Handeln in einem Leben ist also wem zugesichert? Es ist denen zugesichert, die ihre Lust am Herrn haben. Gottes Handeln in einem Leben, damit meine ich sein Handeln über das wir dann staunen Und über die Größe Gottes. Gewaltiges Handeln im Leben. Gottes Handeln im Leben. Etwas erschaffen, schenken, wo nichts ist. Gott handelt nicht. Es hätte gerade so gut per Zufall sein können oder irgendwie ein Mensch hätte das zustande bringen können. Wenn Gott wirkt in unserem Leben, wenn er handelt, dann staunen wir über die Größe Gottes. Und dieses Führen und Handeln ist denen zugesichert, die ihre Lust am Herrn haben. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Lust, das bedeutet auch Verlangen. Das ist etwas Starkes. Das Verlangen am Herrn haben. Was ist das für eine Verheißung hier? Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wisst ihr, was eine Verheißung ist? Eine Verheißung, man wagt es als Mensch kaum auszusprechen. Aber es ist wahr. Eine Verheißung bedeutet eine göttliche Verpflichtung. Gott hat sich verpflichtet mir, kleinem Menschen gegenüber. Dieser große Gott, der über allem steht, der vor Heiligkeit nicht anzublicken ist. Dieser Gott verpflichtet sich mir gegenüber. Er schreibt es auf. Es ist juristisch verbrieft. Er verpflichtet sich uns gegenüber. Das ist eine Verheißung Gottes. Und hier lesen wir eine solche Verheißung. Eine Verpflichtung Gottes uns gegenüber. Wir wissen, dass er nicht immer sofort handelt. Er hat seine guten Gründe dazu, weil er es wieder besser weiß als wir. Weil er unser Bestes will und nicht das Zweitbeste. Darum handelt er oft nicht sofort, um uns zu festigen, um unseren Glauben wachsen zu lassen, um ihn unerschütterlich werden zu lassen, um unsere Zuversicht auf ihn zu stärken. Aber er handelt. Er hat sich versichert, er hat sich verpflichtet dazu. Beachten wir auch, dass dieser Vers nicht sagt, alles, was du dir wünschst, bekommst du auch. Wisst ihr, was das wäre, wenn das Tatsache wäre? Eine Katastrophe. Schlichtweg eine totale Katastrophe. Wenn du alle deine eigenen menschlichen Wünsche erfüllt bekämtest von Gott, es würde dein Leben ruinieren, zerstören. Weil du weißt nicht, was gut ist für dich. Kein Mensch kann es von sich aus wissen. Diese Verheißung gilt nur denen, die ihre Lust am Herrn haben. Denen, die den Herrn und sein Wort lieben. Und die seinen heiligen Willen tun wollen. Ihnen gilt, er wird dir geben alles, was dein Herz begehrt. Das ist so ein Schlüssel, den wir hier lesen im Wort Gottes. Darum brauche ich jetzt etwas, oder habe ich viel Zeit dafür gebraucht. Aber es ist so wichtig, dass wir das mitnehmen. Gott erfüllt diejenigen, die ihn lieben, mit den richtigen Wünschen. Gott erfüllt diejenigen, die ihn lieben oder die ihre Lust am Herrn haben, mit den richtigen Wünschen. Er erfüllt sie mit dem, was er will. Und dann kommt er und erfüllt jeden einzelnen dieser Wünsche. Wer kann das fassen? Gott erfüllt uns mit seinen Wünschen. Und er kommt und erfüllt jeden Einzelnen. Der Herr Jesus konnte unmöglich die Wünsche und Vorstellungen der Jünger hier in diesem Moment erfüllen. Obschon an und für sich waren ja diese Wünsche überhaupt nicht falsch. Das ist ja so erstaunlich. War es nicht eigentlich ein geistliches Denken der Jünger? Sie wollten den Messias König dort haben, wo er hingehört, auf dem Thron. Es wäre aber zu diesem Zeitpunkt katastrophal gewesen. Für sie selber und für die ganze Menschheit. Katastrophal. Wir sehen also, das Entscheidende ist, die Lust am Herrn zu haben. Das Verlangen zu haben am Herrn. All unser Verlangen ist am Herrn. Wir haben übrigens, das ist auch kein Zufall, heute wunderbare Lieder gesungen, die genau das ausdrücken. Lest doch zu Hause noch einmal die Strophen, Gott ist gegenwärtig. Oder auch das andere, wie hieß es, wo steht, wie wir sind wie die Blumen, die ihre Gesichter gegen die Sonne richten. Und sie machen nichts anderes, als sich anstrahlen zu lassen von der Sonne. Und so sollen auch wir sein und werden verwandelt in das Bild. Herrliche Texte haben wir gesungen, die genau das ausdrücken. Die Lust am Herrn, das Sehnen nach ihm, nach seiner Gegenwart, nach seinem Denken, nach seinem Willen. Das ist die Lust am Herrn. Und ich kann euch sagen, die Lust am Herrn ist etwas Leidenschaftliches. Leidenschaftliches. Es ist nichts Nebensächliches oder Halbherziges. Es nimmt unser Leben ganz ein. Es ist die Hauptsache im Leben eines Gläubigen. Die Lust am Herrn, das Verlangen nach dem Herrn. Es hat auch nichts zu tun mit lauwarm. Völlig fremd der Lust am Herrn, die Lauwarmigkeit. Es bedeutet nämlich nichts weniger als die erste Liebe, von der in Offenbarung 2 gesprochen wird, die Ephesus abhanden gekommen ist. Die erste Liebe, das ist die Hauptsache im Leben eines Gläubigen. Es ist auch die Leidenschaft, die wir in Psalm 1 lesen, die Zeit reicht nicht, aber Psalm 1, Verse 1 bis 3, diese Leidenschaft nach dem Verlangen des Herrn, nach dem Wort des Herrn. Wie bekommen wir nun diese herrliche Eigenschaft? Wie kommen wir zu diesem wertvollen Sehnen und Trachten? Zu der Lust am Herrn. Wie kommen wir dazu? Sie wird geweckt und genährt durch das Wort Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. Unmöglich. Du kannst nicht das Wort Gottes vernachlässigen und meinen, du hättest dann deine Lust am Herrn. Denn es wird erst hier geweckt. Und gefördert und wächst die Lust am Herrn. Denn durch sein Wort passiert etwas in uns. Wenn wir es eindringen lassen, dann wird unsere, ihr wisst es schon, dann passiert die Metamorphose, oder? Dann wird unsere Gesinnung erneuert. Und es wird etwas in uns wachsen. Es werden mehr und mehr die richtigen Wünsche in uns wachsen. Nämlich diejenigen, die mit dem vollkommenen Willen Gottes übereinstimmen. Durch sein Wort werden wir also selber unser ganzes Wesen verwandelt, metamorphosiert. Ich hoffe, ihr wisst noch, wo diese zwei Stellen sind, die das beschreiben. Die einzigen, die von Metamorpho, verwandelt werden, sprechen mit diesem Wort. Römer 12, Vers 2 und 2. Korinther 3, 18. Aber sie drücken genau das aus. Wir alle aber mit unverhülltem Angesicht. Die Hülle ist weg. Bei den Jüngern war sie noch da. Sie konnten nicht verstehen, weil sie nicht verstehen wollten, weil sie erfüllt waren von ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Aber bei uns muss das nicht so sein. Unsere Decke ist weg. Wenn wir uns ihm ganz hingeben wollen, wir aber mit unverhülltem Angesicht. Betrachten oder schauen an die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Jetzt spricht er vom Wort Gottes. Das Wort Gottes ist dieser Spiegel, der die Herrlichkeit zu uns hinunterspiegelt. Wie in einem Spiegel schauen wir den Herrn an und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Geist, dem Herrn, geschieht. Das ist alles zusammengefasst, was das Wort wirkt, was das Bild Jesu in seinem Wort an uns wirkt, was der Geist Gottes in unserem Leben wirkt, verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So werden wir mehr und mehr die Gesinnung des Herrn erkennen. Darüber spricht 1. Korinther, dieses Kapitel 2, so intensiv. Und wir werden nicht nur die Gesinnung des Herrn erkennen, sondern wir werden mehr und mehr die gleiche Gesinnung haben. Habe deine Lust am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Glauben wir unserem Herrn doch. Gib seinem Wort dein volles Vertrauen. Wirf doch diesen Glauben nicht weg. Genau diese Zuversicht nicht weg. Auch wenn Gott scheinbar nicht hört und nicht handelt. Wir wissen jetzt warum. Und wir wissen auch, was die Blockade sein könnte. Aber werfen wir diese Zuversicht nicht weg, denn auch da die Verheißung Gottes, die kaum fassbar ist, denn sie wird eine große Belohnung haben. Werft die Zuversicht nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Und ich weiß, dass damit nicht nur der Himmel gemeint ist, die Zukunft einmal dort bei ihm, sondern hier und jetzt ist Belohnung auch gemeint, wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn setzen, unsere Lust an ihm haben, dann kommt die Belohnung jetzt schon. Und zwar eine Belohnung, wie wir sie uns nie hätten wählen können, weil wir nie gewusst hätten, dass das so gut ist für uns. Werfen wir unseren Glauben nicht weg, bleiben wir dran. Demütigen wir uns vor dem Herrn. Bekennen wir uns, dass wir so oft unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen verfolgen, so blockiert sind in unserem Denken, in unserem kleinen menschlichen Denken. Und das ganze Kasumpel nicht loslassen und ihn wirken lassen. Zu diesem vollkommenen Weg, den er uns führen will. Amen. Wir möchten noch beten. Herr Jesus Christus, wie groß sind deine Wunder, wie groß sind sie in deinem Wort, Herr, dein Wirken, wie groß ist die Macht Gottes bei dir, Herr. Wie dankbar sind wir für dein Wort, auch das, was wir heute gelesen haben, auch wenn wir die Jünger gesehen haben. Herr, wir haben keinen Grund, sie zu kritisieren, aber viel Grund zu lernen daraus, für uns selber. O Herr, so bitte ich dich für ein jedes, dass es doch dein Wort eindringen lässt in die Ohren, wirken lässt, dass es auch zugibt, die eigenen Wünsche und Vorstellungen, blockiert zu sein davon, sie erkennt, bekennt und auch verurteilt und loslässt, damit du wirken kannst, damit wir dich machen lassen, Herr. Gib du doch Gnade in einem jeden von uns. Hilf du, Herr, dass wir ja zu diesem Frieden, zu diesem inneren Wohlfühlen in dir, Jesus, kommen dürfen. Wie gut bist du zu deinen Schafen, du guter Hirte. Und so bitten wir um deinen Schutz, deine Begleitung, Herr, auch dein Bewahren in allem, in deinem Wort, Herr, dass du das Wort uns bewahrst, dass du weiter sprichst und redest zu uns. Und hilf, Herr, dass niemand mit der Last seiner Sünde weitergeht, sondern sie abgibt bei dir, loslässt und Vergebung empfängt. Amen.